Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Hallo und herzlich willkommen zu The Breakup, der Fall Spark Networks. Mein Name ist Sina Becker, ich bin Redakteurin bei Startup Insider und ich habe für diese Sonderfolgen von Startup Insider recherchiert. Es geht um die Übernahme des Dating-Unternehmens Spark Networks durch den US-Hedgefonds MGG Investment Group. Das ist Folge 2 von 4 und heißt die Marketingklausel. Viel Spaß beim Hören.
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Sina, da sind wir wieder, ne? Hi.
Ja, hi Jan, ich freue mich hier zu Folge 2 heute.
Ja, genau, Folge 2, das ist vielleicht auch schon der perfekte Übergang zu dem Hinweis. Wir sind hier in einer mehrteiligen Sendung, mehrteilige Reihe. Und wer den Teil 1 noch nicht gehört hat, es macht unglaublich viel Sinn, um zu verstehen, was wir hier besprechen, dass man die erste Folge sich mal anhört, ne?
Auf jeden Fall, genau.
Ja, kurze Einordnung nochmal. Wir sprechen über den Datingmarkt, wir sprechen über den Fall von oder den Fall Spark Networks. Und vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Wir selbst haben keinerlei Agenda. Ja, wir haben versucht, mit sehr, sehr vielen Leuten zu sprechen. Wir haben eigentlich versucht, alle Seiten zu beleuchten. Es ist ein total verrückter Fall aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht. Aber leider, und das ist vielleicht auch schon ein ganz gutes Indiz, nicht alle wollten mit uns sprechen. Ne?
Nee, tatsächlich haben wir eine lange Liste von Gästen, die abgesagt haben für diese Aufnahme. Aber wir haben trotzdem versucht, so gut es geht, beide Seiten zu beleuchten, wie du eben gerade schon gesagt hast, und eben dann auch Mutmaßungen immer als Mutmaßungen zu kennzeichnen und hier eben auch keine Schuldigen zu überführen. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen, auch wenn es ein sehr spannender Fall ist. Und wir haben es auch in Folge 1 schon gesagt, es hat ein bisschen True Crime Potential. Wollen wir hier natürlich nicht irgendwie den einen Schuldigen überführen oder jetzt den Fall lösen. Wir wollen wirklich mit journalistischem Interesse einfach die Auswirkungen auf die Startup-Szene hier einmal beleuchten.
Und vielleicht kurz als Recap nochmal von der ersten Folge. Wir haben, wie gesagt, über Spark Networks gesprochen. Das Unternehmen war an der Börse über 100 Millionen Dollar wert, ist ein Unternehmen, das Berliner Wurzeln hat, mehr oder weniger. Also wir treffen hier sehr, sehr viele bekannte Szenegrößen, wie zum Beispiel Christian Vollmann, David Khalil, Lukas Brosseder oder Kai Rieke, Rocket Internet, HV Capital und so weiter. Also eine ganze Reihe an bekannten Unternehmen und Persönlichkeiten, die früher oder später rausgegangen sind aus dem Unternehmen, aber trotzdem eine Rolle spielen bei der Entstehungsgeschichte. Das haben wir uns in Teil 1 angeschaut. Wir haben gesehen, wie der Umsatz von Spark Networks gestiegen ist auf 60 Millionen Dollar im Jahr 2020. Und wir haben aber auch gesehen, dass irgendwie es zu Schwierigkeiten kam. Und das Ganze mündet in der heutigen Folge, denn wir sprechen heute über einen, ja, ich würde sagen, sehr, sehr einzigartigen und brisanten Vertrag, ne?
Genau. Also der Erfolg hat zwar lange angehalten von Spark Networks, aber wir wissen auch jetzt aus der heutigen Sicht schon, dass Spark Networks 2022 einen Kreditvertrag unterschreiben wird mit der MGG Investment Group, der später noch für sehr viel Streit sorgen wird. Aber vielleicht erstmal kurz zur Einordnung. Wir haben in Folge 1 auch schon oft über MGG gesprochen. Wer ist denn MGG überhaupt? MGG ist ein US-Hedgefonds, der wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City und auch mehrere Büros in den USA. Und nach eigenen Angaben vergibt MGG Kredite an verschiedene Unternehmen des Mittelstands aus verschiedenen Bereichen und Branchen. Und an dieser Stelle wäre es vielleicht auch nochmal sinnvoll zu erklären, was denn überhaupt ein US-Hedgefonds ist.
Also vielleicht bei Hedgefonds gehen bei unglaublich vielen Unternehmen, gehen da die Alarmleuchten an. Denn in der Regel kann man sagen, es sind eigentlich Spekulanten, die auf einen sehr, sehr hohen Profit aus sind. Ne? Und das ist natürlich in der Regel für ein Unternehmen, die mit Hedgefonds zu tun haben, nicht unbedingt von Vorteil.
Zur Einordnung habe ich hier nochmal eine Definition kurz mitgebracht vom Bundesfinanzministerium zum Thema Hedgefonds. Die lese ich einmal kurz vor. Im Allgemeinen versteht man unter dem Begriff Hedgefonds Investmentvermögen, die im Rahmen ihrer Anlagestrategie keinen oder nur geringen Beschränkungen unterliegen. Auch die erwerbbaren Vermögensgegenstände sind nicht oder wenig eingeschränkt und es werden die Techniken des Leerverkaufs und oder der Hebelfinanzierung eingesetzt. Also ich denke, zur Einordnung reicht das erstmal kurz. Wichtig ist zu wissen, dass eben Hedgefonds sehr risikoreiche Anlagen durchführen und eben auch unabhängig von der Marktentwicklung.
Okay, und es geht natürlich in der Regel um Fremdkapital und vielleicht guckt man dann jetzt nochmal genauer hin, wie sich das bei Spark Networks verhalten hat. Dazu nochmal Florian Weyand von der Wirtschaftswoche, den kennen wir ja schon aus Folge 1. Der wird uns immer wieder begleiten und wir haben ihn gefragt, wieso ist eigentlich Spark in finanzielle Schieflage geraten?
Laut meinen Recherchen hat sich Spark Networks viel über Fremdkapital finanziert, das heißt Kredite. Und da ist es vor einiger Zeit zu einer Ablösung dieses Kredits gekommen. Das heißt, diese MGG Investment Group hat quasi einen Kredit abgelöst. Da geht es nach meinen Informationen um 100 Millionen Euro und hat damit dieses Unternehmen gestützt. Grundsätzlich hat dann aber Spark Networks SOS gefunkt, weil man gesehen hat, dass ja diese Finanzierung insgesamt nicht aufgeht. Also dieses Geschäft mit den Dating-Plattformen, das hat während der Corona-Pandemie natürlich gebrannt ohne Ende. Die Leute waren zu Hause, hatten viel Zeit, waren vielleicht auch einsam und haben dann im Netz nach Partnern gesucht. Ja, das hat aber nach und nach ist das dann wieder eingebrochen. Das heißt, die Umsätze sind weniger geworden. Also davon ist nicht nur Spark Networks betroffen, sondern auch ja viele Teilnehmer aus der Branche.
Ja, wie wir bei Florian gerade gehört haben, Spark hat also einen Kredit angenommen, weil die Umsätze gesunken sind. Und das eigentlich, obwohl in Corona ja Dating Zuwachs bekommen hat. Und an dieser Stelle noch eine kurze Richtigstellung. Florian spricht hier von 100 Millionen Euro, aber es handelt sich tatsächlich um 100 Millionen US-Dollar. Und Florian sagt das so schön, dass in der Corona-Zeit viele Leute zu Hause waren und einsam waren und aber eigentlich da mehr Zeit am Handy verbracht haben und auch auf Dating-Plattformen unterwegs waren. Deshalb stellen wir uns jetzt hier die Frage, ging es denn anderen Dating-Unternehmen auch so schlecht, weil Spark Networks verliert ja an Umsatz?
Genau, vielleicht an der Stelle, du hast ja relativ viel Zeit mit Recherche verbracht, unter anderem eben auch zu diesem Thema. Also wie ging es den anderen Marktteilnehmern?
Ich habe tatsächlich nicht so viele öffentliche Zahlen gefunden, aber ein paar von Parship und auch von Tinder. Und da ist ganz klar zu sehen, dass ab Corona-Zeit, also ab dem Jahr so 2020, der Umsatz deutlich gestiegen ist. Das heißt, man stellt sich hier schon die Frage, was ist zwischen 2020 und 2022 bei Spark Networks passiert, dass der Erfolg so plötzlich aufhörte.
Und vielleicht bevor wir diese Frage nochmal genauer durchleuchten, ich glaube, wir müssen ganz kurz mal ein bisschen technisch werden, denn es gibt zwei Dinge, die, glaube ich, relativ wichtig sind, sie zu verstehen. Das eine wichtiger als das andere, aber fangen wir vielleicht mit dem Wichtigeren an. Wir reden ja hier, Florian hat es gerade erwähnt, über Fremdkapital. Und da muss man vielleicht einmal kurz fragen, was ist denn Fremdkapital überhaupt? Und da haben wir auch eine tolle Expertin gefunden, ne?
Ja, wir haben die Veronika von Heise Rothenburg gefragt, die CFO von Everfone. Und sie ordnet für uns das ganze Thema Eigenkapital und Fremdkapital im Startup-Kontext nochmal ein.
Eigenkapital ist das, was man sich standardmäßig in der Startup-Szene so vorstellt, also ein Venture-Capital-Geber, zum Beispiel auf ein Fonds oder in der frühen Phase auch ein Business Angel, kommt rein und gibt wirklich Kapital am Unternehmen gegen Anteile. Dieses Kapital kann dann auch frei verwendet werden. Es ist schwer einzuwerben, insbesondere natürlich nach Covid hatten wir so die erste Eigenkapitalkrise und dann 2023 die zweite. Es ist grundsätzlich mal nicht rückzahlbar und hat das höchste Ausfallrisiko. Wenn das Unternehmen also insolvent geht, werden die Eigenkapitalinhaber höchstmaßlich ihr Eigenkapital nicht mehr sehen. Aber deswegen werden an das Eigenkapital natürlich auch die höchsten Renditeerwartungen gestellt. Und Fremdkapital gibt es in verschiedenen Ausbaustufen. Typischerweise ist Fremdkapital zweckgebunden. Das heißt, es darf nur für bestimmte Zwecke eingesetzt werden. Es gibt eine Rückzahlungsverpflichtung und auch eine Frist, in welcher diese Rückzahlung erfolgen soll. Das ist also eine Beteiligung am unternehmerischen Risiko gegen Geld. Und je nach der gewählten Struktur ist das Fremdkapital dann deutlich günstiger als das Eigenkapital. Typischerweise würde man bei Eigenkapital so von einer Rendite von 15-20% ausgehen. Man würde bei Venture Debt, das so ein bisschen Eigenkapital-ähnliche Fremdkapitalstrukturen sind, bei einer Rendite von 12-15% liegen. Und bei asset-basierten Strukturen, wie wir sie bei Everfone aufgebaut haben, kann man da deutlich unter, sagen wir jetzt mal, 4-5% liegen, wenn diese Struktur entsprechend rechtlich abgesichert ist und für die Banken sicherstellt, dass sie eben auch in einem Insolvenzfall von Everfone ihre Gelder wieder zurückbekommen würden.
Ja, das also zum Unterschied zwischen Fremd- und Eigenkapital ist unglaublich wichtig, das zu verstehen für den gesamten Kontext dieser Folge. Ein anderes Thema, das nicht ganz so relevant ist, aber trotzdem irgendwie eine Besonderheit ist. Wir reden im Fall von Spark Networks nicht über Originalaktien, sondern wir reden über eine besondere Form, nämlich sogenannte ADRs. Und was das genau ist, das erklärt uns nochmal Florian Weyand von der Wirtschaftswoche.
Genau, es geht um ADRs, sind American Depositary Receipts. Das sind halt keine Originalaktien, sondern man nennt das Hinterlegungsscheine. Oder man kann es vielleicht ein bisschen einfacher sagen, also wer dort investiert oder investiert hat, der bekommt keine Aktie, sondern ein Zertifikat, das stellvertretend für diese Aktie gehandelt wird. Warum macht man das? Also diese ADRs werden genutzt, damit ausländische Unternehmen einfache Aktien an US-Märkten platzieren können. Und ja, wer finanzinteressiert ist oder gern an der Börse spekuliert oder investiert, für den ist es natürlich leichter, Aktien von oder Anteile dieser Unternehmen zu erwerben. Ohne diese ADRs wäre er gar nicht in der Lage dazu. Allerdings, wie ich schon gesagt habe, im Endeffekt kauft man ein Finanzprodukt und keine echte Aktie. Nachteil für einen Anleger ist natürlich auch, dass es dann zu Währungsschwankungen kommen kann. Also wenn es Veränderungen im Dollarkurs gibt, dann wirkt sich das natürlich auf diesen Anteil aus. Und die Sache ist, die ADRs, die werden von einer Bank ausgegeben. Ja, und wenn die Bank in finanzielle Schwierigkeiten kommt, was es ja auch schon in der Vergangenheit öfters gegeben hat, wenn die pleite geht, ja, dann sind auch meine ADRs wertlos. Also es ist halt mit Vor- und Nachteilen verbunden und denen muss man sich bewusst sein. Besonders im Fall von Spark Networks, weil es durch diese ADRs auch möglicherweise ein Informationsdefizit gibt. Das heißt, ich würde mal vermuten, viele Anteilseigner von Spark Networks wussten gar nicht, dass es dieses Stauverfahren überhaupt in Deutschland gegeben hat.
So, das war also quasi der technische Exkurs mit Veronika von Heise Rothenburg von Everphone und Florian Weyern von der Wirtschaftswoche. Und damit gehen wir zurück zur Causa Spark Networks.
Und vor allem kommen wir jetzt zu den Gründen, warum Spark Networks denn plötzlich an Erfolg verlor. Wir haben das jetzt ja immer mal wieder angeteasert. Und die Gründe, muss man sagen, sind zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht veröffentlicht. Wir wissen jetzt später, dass Spark in ihren Sanierungsanträgen geschrieben hat, dass wohl Cyberangriffe und Betrugsprofile dafür verantwortlich seien.
Und das Spannende ist ja, du hast dir ja auch die Pressemitteilung angeschaut und man hat, glaube ich, gesehen, die finanzielle Situation hat sich verändert, ne?
Ja, 2021 ist bei Spark zum ersten Mal zu beobachten, dass der Umsatz sinkt und der Verlust höher wird. Also wenn Spark 2020 noch 230 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht haben, sind es im Jahr 2021 nur noch 216 Millionen US-Dollar. Und das Gleiche gilt auch für den Verlust. Der ist nämlich von ungefähr 46 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf ungefähr 68 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 gestiegen. Und die ganze Situation von Spark spitzt sich auch weiterhin zu. Im Jahr 2022, im Februar, muss Spark dann nämlich die Börsennotierung von der NYSE American auf die Nasdaq übertragen. Und wie wir wissen, 2022 im März, also einen Monat später, wird Spark dann den Kredit mit MGG Investment unterschreiben müssen.
Ja, vielleicht ist das ja der Zeitpunkt, wo wir uns den Kreditvertrag mal ein bisschen genauer angucken, oder?
Das sollten wir auf jeden Fall tun. Allerdings haben wir auf den offiziell keinen Zugriff, weil der öffentlich nicht zugänglich ist. Allerdings habe ich die Pressemitteilung durchforstet und da hat Spark bekannt gegeben, dass sie eben diesen Kreditvertrag unterschrieben haben mit MGG Investment Group. Und aus dieser Pressemitteilung lässt sich eben entnehmen, dass Spark eine Refinanzierung bekommt für ihre Schulden in Höhe von 100 Millionen US-Dollar auf eine Laufzeit von 5 Jahren. Durch diese neuen finanziellen Ressourcen möchte Spark eben nachhaltiges Wachstum für die Abonnenteneinnahmen erzielen und auch viel mehr Bekanntheit, Engagement und Zahlen der Abonnenten steigern. Und das Ganze mit einem jährlichen Marketingbudget von über 110 Millionen US-Dollar. An dieser Stelle ist anzumerken, dass wir nicht wissen, ob dieses Marketingbudget schon verpflichtend ist oder nur eine Richtlinie ist oder ob sie im Nachhinein sogar ergänzt worden ist. Das können wir nicht genau sagen. Wir wissen allerdings, dass sich über das Marketing im weiteren Verlauf noch gestritten werden soll.
Genau, das klingt alles erstmal wirklich verständlich. Nichtsdestotrotz, das Marketingbudget ist, glaube ich, das relevante Detail. Und warum das so wichtig ist, das erklärt uns jetzt Florian Weyand nochmal.
Das Problem an der Sache ist jetzt, oder der Haken, den auch die Aktionäre beklagen, dass Spark Networks einige Monate nach diesem Kreditdeal mit der MGG Investment Group einen neuen Vertrag unterschrieben hat, der eine brisante Klausel enthielt. Und zwar hat sich Spark Networks verpflichtet, man muss bedenken, beim Umsatz von einfach 188 Millionen Euro im Jahr, 80 Millionen Euro für Marketing auszugeben. Und ja, wenn ich fast die Hälfte meines Umsatzes für Marketing ausgebe, dann kann man schon schnell sehen, auch wenn man Laie ist, dass diese Rechnung vielleicht nicht aufgeht.
Ja, Florian Weyern hat uns gerade noch mal erklärt, dass Spark Networks nachträglich quasi eine weitere Klausel unterschrieben hat, in der sich Spark dazu verpflichtet, 80 Millionen US-Dollar jährlich für Marketing auszugeben. Und das, obwohl Spark Networks eigentlich ja fast pleite ist. Und das stößt bei Tobias Fuchs, Anwalt der Aktionäre, auf Kritik. Ihn haben wir gefragt, ob das nachträgliche Einfügen der Marketingklausel ein strategischer Hebel gewesen sein könnte, der die Zukunft von Spark maßgeblich beeinflussen würde.
Wir können nur das beurteilen, was wir kennen. Und was wir kennen ist, dass es im August 2022 eine Ergänzung des Vertrags gab, also vergleichsweise kurz nach Abschluss des Darlehensvertrags. Und damals hat der Hedgefonds das Management von Spark dazu verpflichtet, jedes Jahr für Werbung einen Betrag von über 80 Millionen US-Dollar für einen Zeitraum von 5 Jahren auszugeben. Und das muss man sich jetzt wirklich mal vorstellen. Das Management von Spark Networks verpflichtet sich gegenüber dem Hedgefonds zur Ausgabe von insgesamt 400 Millionen US-Dollar. Das ist ja ein Vielfaches der Darlehenssumme über einen Zeitraum von 5 Jahren. Okay, aber da stellt man sich schon die Frage, warum, ja, und wem hat das eigentlich gedient?
Krass, das war also Tobias Fuchs, ne? Wir haben gerade gehört, 400 Millionen Dollar insgesamt, echt kein Pappenstiel. Wir hatten ja versucht, auch mit Spark Networks darüber zu sprechen, kam leider kein Kommentar. Dann haben wir MGG auch angefragt, ne? Auch die haben sich nicht geäußert. Und ja, also insgesamt kann man, glaube ich, sagen, es gibt nicht viele Infos, ne?
Nein, tatsächlich nicht. Offiziell haben wir in unseren Recherchen nichts dazu gefunden zu diesem Zeitpunkt. Allerdings habe ich eine Pressemitteilung aus dem August 2022 gefunden. Und nach meiner Kenntnis wird da die Marketingklausel auch nicht erwähnt. Was aber erwähnt wird, ist, dass die Abozahlen leicht steigen und der Nettoverlust sich aber wieder erhöht. Der Umsatz ist ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr wieder gesunken. Und außerdem sieht man in der Pressemitteilung, dass Spark sich auch Gedanken macht, wie sie das Ruder wieder rumreißen können. Das heißt, sie versuchen Marketing auszuweiten, TV- und Radiowerbung zu schalten und hier sieht man auch erste Hinweise für neue mobile Apps, die vielleicht starten sollen.
Und das ist auch interessant, das ist, glaube ich, eigentlich ganz schön spät, ne? Wir reden ja jetzt, glaube ich, über das Jahr 2022.
Ja, Sommer 2022 und sie schreiben, dass sie jetzt mit TikTok anfangen wollen.
Ja, und wir sehen also schon, bei dem Unternehmen passiert viel, die Richtung ist nicht nur positiv und ich glaube, man sieht schon, für die Aktionäre, die das zum Teil nur von außen gesehen haben, ist das eigentlich eine extrem besondere Zeit gewesen. Ich kann mir zumindest vorstellen, wie es wäre, wenn man Aktionär von denen wäre. Wir haben nochmal mit Tobias Fuchs gesprochen und ich glaube, das war ein hochinteressantes Gespräch, ne?
Genau, das ist der Knackpunkt. Das ist die spannende Frage, die wir ihm gestellt haben, ob die Aktionäre hier durch die Marketingklausel bewusst enteignet werden sollten.
Also, das ist natürlich der Fantasie, sozusagen eines jeden, der auf diesen Fall blickt, überlassen. Im Kern stellen wir uns halt die Frage, welchen Grund gibt es für so eine Vereinbarung, den bereits fixierten Darlehensvertrag nachträglich zum eigenen Nachteil ändert, also im Nachteil jetzt aus Parksicht betrachtet. Warum sollte ein Management seinen unternehmerischen Handlungsspielraum derart einschränken? Und auch natürlich ist die Frage des Interesses von MGG da. Warum sollte die Fähigkeit von Spark zur Darlehensrückzahlung verschlechtert werden? Klar, vor dem Hintergrund stellt sich schon die Frage, ob hinter der Klausel nicht ganz andere Absichten stehen konnten. Das Management von Spark hat jedenfalls auf entsprechende Fragen in der Hauptversammlung eher schmallippig reagiert und eine belastbare Antwort haben wir letztlich nicht bekommen. Unsere Mandanten kennen sich halt sehr gut aus in der Datingbranche und wissen, wie wertvoll die bestehenden 800.000 zahlenden Abonnenten von Spark Networks sind. Die zahlen ja monatlich Abogebühren für digitale Inhalte. Und wenn man sich vorstellt, dass Einnahmen in, ich glaube 2022 war die Zahl über 180 Millionen, bei nur 150 Mitarbeitern stehen halt kaum Kosten gegenüber.
So, wir haben gerade gehört von Tobias Fuchs, 800.000 zahlende Abonnenten. Die Frage ist natürlich, sind dann die Marketingausgaben überhaupt zu rechtfertigen oder sind die vielleicht zu hoch?
Ja, das haben wir uns auch gefragt bei der Recherche. Was ist denn mit diesen zahlenden Abonnenten? Wenn die da sind, braucht man denn überhaupt so hohe Marketingkosten? Und da du und ich nicht die Experten im Datingmarkt sind, haben wir hier nochmal einen gefragt, mit dem wir auch in Folge 1 schon gesprochen haben. Parship-CEO Marc Schachtel. Ihn haben wir gefragt, ob man beim Marketingbudget extrem aufpassen muss. Denn eigentlich verliert man ja seine Kunden im Datingbereich, wenn man einen guten Job macht.
Das bedeutet eigentlich, dass du ein hohes Marketingbudget brauchst. Wir müssen jetzt für diese Marken, wo das insbesondere gilt, das ist jetzt so ein Parship und eHarmony, also da, wo es wirklich auf Beziehungssuche ankommt, da musst du konstant Neukunden reinholen. Deswegen ist der Marketing-Einsatz von den Marken hoch und den musst du auch hochhalten, weil du einfach konstant neue Leute reinbringen musst. Was eigentlich der Hauptservice ist, man fragt ja immer, warum kostet das? Ne? Warum zahlt jemand dafür? Das ist der Hauptservice, den wir erbringen, nämlich, dass du dafür sorgst, dass neue und die richtigen Leute reinkommen. Und deswegen ist Marketing nicht nur das Budget, sondern auch zielgerichtet, an die richtigen Zielgruppen reinzukommen und nicht an die falschen. Insofern ist das ein irrsinnig wichtiges Thema. Du musst eher darauf aufpassen, dass du nicht zu gering bist vom Marketingbudget, als dass du darauf aufpassen musst, dass du zu hoch bist.
Okay, also wir halten fest, Marketingbudget im Online-Dating-Bereich gehört einfach dazu. Man muss natürlich immer wieder, gerade im Erfolgsfall, neue Nutzerinnen und Nutzer akquirieren. Nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt, glaube ich, diese Marketingklausel nochmal ein bisschen genauer an, ne?
Ja, denn das, was Marc Schachtel gerade erzählt hat, steht ja an einem sehr hohen Kontrast zu dem, was die Aktionäre eigentlich sagen. Und daher haben wir uns nochmal gefragt, ob die Marketingklausel denn auch was Gutes haben könnte. Und da hat Tobias Fuchs drauf geantwortet, da fehlt mir jetzt die Fantasie. Schon logisch, dass Tobias Fuchs keine Vorteile sieht, aber er vertritt ja auch die Aktionäre. Wir haben uns gefragt, ob andere Experten das denn auch so sehen und haben hier nochmal bei Markus Kienle nachgefragt, von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Ihn haben wir gefragt, ob die Marketingklausel denn wirklich deplatziert wirkt.
Ja, man könnte fast meinen, dass es hier sowas wie einen faktischen Geschäftsführer oder faktischen Vorstand gab, ja, der so in Teilbereichen die Liquidität gesteuert hat.
Ja, spannend. Also ich glaube, man sieht, es gibt unglaublich viele Fragen und wir versuchen so nach und nach Licht ins Dunkel zu bekommen, aber ich glaube, ein paar Fragen bleiben. Ne? Also unter anderem, was uns natürlich beschäftigt hat, ist die Frage, warum gibt eigentlich ein Hedgefonds wie MGG einem Unternehmen wie Spark einen Kredit, wenn das ja eigentlich gerade droht, in die Insolvenz zu schlittern?
Genau, und die zweite Frage, die wir uns auch gestellt haben, warum braucht Spark denn überhaupt einen Kredit, wenn sie sich verpflichten, 80 Millionen im Jahr für Werbung auszugeben? Das muss ja heißen, dass Kapital da ist. Und das haben wir Tobias Fuchs auch nochmal gefragt.
Ja, also das ist das, was unsere Mandanten auch nicht verstehen, dass man sozusagen Kredit in dieser Höhe mit in Verbindung mit dieser Marketing, mit dieser Werbekostenklausel braucht. Denn auch andere Teilnehmer im Markt verhalten sich so, dass sie einfach die Kosten runterfahren, und zwar die variablen Kosten, Werbekosten runterfahren. Und nach der Kenntnis, wie gesagt, unserer Mandanten ist es schlicht so, dass es eben nicht so ist, dass die Kunden dann alle gleich weg sind, sondern das sind Abokunden, das sind Abo-Modelle. Das heißt, die Kunden bleiben am Ende des Tages, und sodass dann die Kredite relativ kurzfristig auch zurückbezahlt werden können. Was im Grunde eigentlich auch im Interesse von MGG, dem Darlehensgeber, und natürlich auch vom Management von Spark gewesen sein sollte. Also man hätte sicherlich den Kredit, und man hat ihn ja nach meiner Kenntnis auch zurückbezahlt. Wie gesagt, die Lösung aus Sicht unserer Mandanten ist, die Werbeausgaben zurückzufahren. Und dann bleibt auch Geld, um das Darlehen zu bezahlen.
Ja, das war also Tobias Fuchs, und er hat natürlich ein bisschen was Konträres gesagt als Marc Schachtel, der CEO von Parship, demzufolge die Abonnenten ja eigentlich immer wieder neu gewonnen werden müssen. Tobias Fuchs hat gerade gesagt, es ist eigentlich eine stetige Ressource, auf die das Unternehmen zurückgreifen kann. Unabhängig dessen, die Lage spitzt sich weiter zu, und ich glaube, das sieht man am besten eigentlich an den Zahlen, ne?
Im Jahr 2022 ist der Umsatz erneut gesunken. Von 216 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 187 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Der einzige Lichtblick hier vielleicht, dass im Jahr 2021 der Verlust deutlich höher war mit rund 70 Millionen US-Dollar und im Jahr 2022 dann nur noch 44 Millionen US-Dollar beträgt.
Und den Zahlen folgend wird es jetzt nochmal richtig dramatisch, glaube ich, ne?
Ja, denn im September 2023 wird die Lage so kritisch, dass Spark Networks erst die Aktien von der Börse nehmen muss, von der Nasdaq, und dann die drohende Insolvenz anmelden muss.
Genau, ich glaube, wir können eigentlich festhalten, wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, das grundsätzlich erstmal super erfolgreich war, an der Börse über 100 Millionen wert war, dann aber plötzlich ins Straucheln gekommen ist. Und wir wissen nicht ganz genau, woran es liegt. Ne? Sie haben Mobile vielleicht verpasst, das ist ein Punkt.
Ja, es könnte auch sein, dass die letzte Akquisition dazu geführt hat, dass einfach kein Kapital mehr da war oder zu viele Abschreibungen in diesem Jahr passiert sind. Oder ob doch Corona daran gelegen hat oder ob diese ominöse Marketingklausel jetzt dran schuld gewesen ist.
Und das ist wirklich spannend, denn irgendjemand muss ja diese Klausel unterschrieben haben in diesem Vertrag. Und ich glaube, rauszubekommen, wer das war, ist gar nicht so leicht, ne?
Nee, es ist gar nicht so leicht. Wir haben es natürlich trotzdem geschafft. Es war Erik Eichmann, der damalige CEO. Aber wir müssen festhalten, es gab ganz schön viele CEOs in den letzten Jahren bei Spark Networks.
Genau, man hat nämlich so das Gefühl, das ist eigentlich so ein buntes Bäumchenwechseldicht, ne?
Ja, es gab seit 2017 ganze 4 CEOs im Amt. Und Erik Eichmann war mit seinen 3 Jahren der längste im Amt. Aber es gab auch 2 Wechsel der CFOs seit 2019, also der Finance Manager des Unternehmens.
Also du hast mir ja mal eine Übersicht gezeigt und man hat so das Gefühl, ich glaube, in Summe sind das so 8 bis 10 Schlüsselpersonalien, also wenn man so die ganzen Boardmitglieder noch dazu zählt, die gewechselt haben, also ganz schön krass.
Genau, es gab ganz schön viele Personalwechsel in den letzten Jahren und die damals Zuständigen wurden in der Hauptversammlung im September 2023 zur Rede gestellt.
Und ich glaube, da wäre man gern dabei gewesen bei dieser Hauptversammlung, ne? Das ist so ein Punkt, da kann man sich vorstellen, angespannte Situation und zeitgleich dieses Staruk-Verfahren, was plötzlich irgendwie aufgetaucht ist. Und wir wollten dann von dem Tobias Fuchs nochmal wissen, ob das in der Hauptversammlung überhaupt ein Thema gewesen ist.
Es ist in der letzten ordentlichen Hauptversammlung im September von Seiten des Managements nichts berichtet worden, dass die Einleitung eines Staruk-Verfahrens unmittelbar bevorsteht.
Gut, also in der Hauptversammlung wurde darüber nicht gesprochen. Trotzdem, wir haben nochmal nachgefragt, ob es im September bereits klar war, dass dieses Staruk-Verfahren kommen wird oder kommen könnte.
Also davon gehen wir aus, dass es sicherlich gewusst wurde zu diesem Zeitpunkt, absolut.
Ja, und dann sind wir eigentlich schon am Ende dieser Folge angelangt.
Ja, also vielleicht fassen wir nochmal kurz zusammen. Das war ja wirklich sehr ereignisreich. Ne? Wir haben gesprochen über den Vertrag, diesen ominösen Vertrag, wo sich irgendwie eine Klausel eingeschlichen hat, die hinterher für Wohl und Wehe des Unternehmens gesorgt hat oder sorgen dürfte. Wir haben über die Personalrotation gesprochen, also unglaublich viele CEOs und CFOs, die sich munter die Führung in die Hand gegeben haben. Wir haben von ahnungslosen Aktionären gehört. Wir haben gehört, dass Starhawk offensichtlich noch kein Thema gewesen ist. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ne?
Ja, genau. Und das wird vor allem jetzt in der nächsten Folge spannend. Denn da schauen wir nochmal ganz genau auf den Starhawk-Antrag von Spark Networks und auf das Starhawk allgemein. Also was steckt hinter diesem Gesetz, was all das eigentlich möglich gemacht hat? Und wir werden auch endlich über den Gerichtsprozess sprechen, in dem dieser Fall münden wird. Denn hier in Berlin haben sich im Dezember 2023 eine hohe Anzahl Anwälte getroffen und über die Zukunft von Spark Networks gestritten. Wir haben einige Stimmen dazu gehört, dass es im Gericht wohl sehr emotional geworden ist und es sogar eine Art Wirtshausstimmung gab.
Also wir sehen, es wird spannend, auch in den nächsten Folgen. Es lohnt sich wieder reinzuschalten. Hat großen Spaß gemacht, ne?
Ja, danke, mir auch.
Cool, dann bis zum nächsten Mal, Sina.
Bis dann.
Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.